Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit einem wahren Klopper von Buch, dem der Wahnwitz schon im Titel steckt. Heilige Schrift 1 nennt der Schriftsteller und Dramatiker Wolfram Lotz eine Jahresmitschrift, wo er auf über 900 Seiten allerlei notiert, vom Banalsten zum Erhabensten. Wer das lesen soll und warum, interessiert ihn nicht die Bohne. Und gerade das ist irgendwie crazy, aber auch schon toll. Wir schütteln mal zusammen den Kopf mit Wolfram Lotz. Er ist gleich bei uns in dieser Lesart. Der Schriftsteller Wolfram Lotz ist Anfang 40 und vor allem in der Welt des Theaters ein angesagter Mann. Vielfach ausgezeichnet, Dramatiker des Jahres. Zuletzt wurde sein Stück Die Politiker schwer gefeiert. Ein absurd-surreales Monolog-Texttheater. Und ähnlich Abgefahrenes liest man jetzt in einem 900-Seiten-Total-Tagebuch, wie er es selbst nennt, die Mitschrift eines Jahres, das er mit seiner Familie in einem Dorf im Elsass verbracht hat. Jetzt sind wir mit Wolfram Lotz verbunden. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Heilige Schrift 1 heißt Ihr Buch. Herr Lotz, geht's noch?
Also es ist erst der Anfang, würde ich sagen. Nein, also ich meine, das ist schon der richtige Titel für ein Buch des Lebens.
900 Seiten sind es, sollen mal 3000 gewesen sein, wie man hört, aber dann war irgendwas mit dem Computer, Sie haben es gelöscht oder doch nicht?
Nein, es war gar nichts mit dem Computer. Ich hatte zwar einen sehr alten Computer, der Probleme gemacht hat, aber der war nun wirklich nicht der Grund, sondern das Problem war wie immer ich. Aber die Sache war einfach, wenn Sie ein Jahr lang jeden Tag von morgens bis nachts mitschreiben und es sollte etwas Leichtes und Fröhliches auch haben, dann bekommt es trotzdem etwas Monströses. Und ich wollte dieses Monströse einfach bannen und loswerden. Und ich habe das überhaupt nicht bereut. Nie.
2017 ist das Jahr. Sie mit Ihrer Familie, Ehefrau und zwei kleine Söhne in einem französischen Dorf. Wie kamen Sie da hin? Und war da der Gedanke, jetzt mache ich mal sowas?
Ja, das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, als das jetzt hier zu sagen. Deswegen schreibt man ja so ausführlich. Aber nein, es hatte. Ich bin sozusagen nicht aus meinen ganz eigenen Gründen dahin, sondern das hatte sozusagen familiäre Gründe. Und da ich von der Struktur Dorf über meine Kindheit auf eine Art ein bisschen traumatisiert bin, habe ich gedacht, jetzt will ich hier über dieses Schreiben wach bleiben und nicht einschlafen, sondern ganz da sein und mir so dieses Dorf und das Leben da anverwandeln, von Moment zu Moment. Und das war der, also es war einer der Impulse, die Dinge sind ja nicht monokausal, die zu so einem Text führen. Und das andere war schon die Sehnsucht, einmal das Leben tatsächlich so festzuhalten, ohne es zu einer Wurst zu erzählen, sondern, also wenn dann zu einer sehr, einer sehr verzweigten Wurst, einer maximal verzweigten Wurst.
Ganz am Anfang steht 20 Seiten und schon ist mir zu viel, aber trotzdem toll. Da habe ich das erste Mal gelacht und hat auch so ein bisschen meine Stimmung während der weiteren 900 Seiten irgendwie gut auf den Punkt gebracht. Irgendwie ist es einem immer zu viel, aber irgendwie ist es auch toll, es weiterzulesen. Ich lese mal, Herr Lotz, eine Seite vor, ne, dass man mal so einen Eindruck hat. Geht ganz schnell. Ne? Also, keine Lust auf nichts. Käsebrot, Langeweile, innere Ödnis, anbrechende Dunkelheit, Abend, später Abend, Nacht, lass den Unfug, geh jetzt raus. Das ist eine Seite. Ja?
Na gut, da haben Sie aber auch wirklich die Seite, wo ich es in die Parodie treibe.
Na gut, solche Seiten gibt es. Ich wollte sagen, so eine Seite, solche Seiten gibt es, bei denen denkt man, oh Gott, schade ums Papier. Dann gibt es andere Seiten, da kommen ganz erhabene, tolle Gedanken über das Schreiben, über die Literatur. Und dazwischen eben wird wieder aufgestanden, die Kinder in die Schule gefahren, Zeitung gelesen, dies und das. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie haben Sie da gearbeitet?
Ach, ich habe da, das ist überhaupt nicht so banal. Sie sitzen in diesem Haus und vor dem Fenster bewegt der Flieder den Wind und während die Kinder nicht da sind, wird dann geschrieben. Und wenn die Kinder im Bett liegen, wird auch geschrieben und zwischendrin wird auch mal geschrieben. Also die einzigen 2 Stunden, die ich jeden Tag nicht geschrieben habe, ist, wenn ich mit den Kindern gespielt habe. Das sollte der Raum sein, der eben nicht dafür zur Verfügung steht. Aber ansonsten immer. Aber das Schreiben ist nicht das Anstrengende. Also ursprünglich 3000 Seiten sind für ein Jahr eigentlich gar nicht viel. Das Anstrengende ist das Schauen und etwas sehen. Und das ist, das habe ich sozusagen auch absichtlich an diesem Ort gemacht, wo ich dachte, hier ist nicht viel. Also wenn ich mit dem Zug dann irgendwie losgefahren bin und ich bin in Basel in den Bahnhof, das war der Augenblick der Entspannung, weil da einfach was los war. Ich musste da nicht die Augen aufreißen. Aber sonst saß man ja in diesem, ja, saß man da und da lag die Straße vor einem und da stand ein Baum und da dann, also das ist die Anstrengung gewesen.
Es gibt natürlich, und das ist wirklich auch spaßig für alle Literaturfreunde zu lesen, ganz viel Literatur. Also erste Assoziation Frankreich, ein Jahr dort auf dem Land, Peter Handke, der große Waldgänger. Mein Jahr in der Niemandsbucht, 700 Seiten, habe nochmal aus meinem Buchregal gezogen, die Gräslein wachsen hören, sich in die Dinge versenken. Sie machen sich dann direkt zu einem Peter Handke, wenn Sie rausgehen, ne?
Ja, das ist natürlich auch genau die Assoziation gewesen und auch die Sorge, dass man zum Naturidioten wird auf eine Art. Also ich finde Peter Handke ganz toll und auch ganz schrecklich. Also beides, deswegen kann ich mich damit auch identifizieren. Und dann ist natürlich diese Verwandlung auch, um diese eigenen Probleme, Gefahren zu bannen. Und man kommt natürlich ins Spiel, wenn ich da als Peter Handke dann über die Felder, also als Furz-Peter Handke ja letztlich, aber über die Felder gehe oder so, dann ist man natürlich mit den Dingen anders im Spiel. Oder wenn ich mich auch in Miley Cyrus oder so verwandle, auf einmal ist die Umwelt wieder da und auf, man sieht was.
Auf Miley Cyrus kommen wir gleich, aber sie verwandeln sich zum Beispiel auch in Durst Grünbein. Ich meine, der wird sich aber schön bedanken dafür, wenn er sich da so porträtiert sieht. Und wie auch etliche andere aus dem Literaturbetrieb. Also da kriegen Daniel Kehlmann, Eva Menasse, Alain Claude Sulzer und wie auch noch etliche andere, aber echt ihr Fett ab. Also viel Spaß, wenn Sie die demnächst mal treffen.
Ja, naja, das ist halt die Realität. Ich meine, das Schreiben war ja nicht für die Veröffentlichung, sondern es ist ja als Praxis gedacht ursprünglich gewesen. Ich habe gedacht, das lesen vielleicht Freunde und dann schreibt man natürlich auf, was man denkt. Und das ist sozusagen der Vorteil und der Nachteil dessen, aber so steht es dann halt auch da. Und natürlich ist das, wenn man, also das ist ja immer mit der Realität so, wenn man den Leuten oder den Realitäten gegenübertritt, dann sind sie immer noch mal ganz andere und fordern eine Nachjustierung und strafen ein Unrecht. Aber das ist mit allem, was man über die Wirklichkeit sagt, so, es stimmt nie und muss nachgebessert werden. Aber ich bin, also diese Beschimpfungen, die fallen auf mich zurück. Das ist ja irre peinlich auch einfach und unangenehm. Und es ist einfach unangenehm, weil dieser Idiot sitzt auf dem Dorf und schimpft, ja, und ist eigentlich in einer kläglichen Situation. Aber ja, so ist es halt. Aber ich finde bisher, dass die, ich will das jetzt auch nicht harmonisieren. Es ist schon, über wen auch geschimpft wurde. Bisher bin ich noch nicht davon abgekommen. Das kann aber noch kommen.
Es ist natürlich für Literaturfexe sehr witzig. Ich fand es aber doch auch spannend oder viel spannender sogar, dass Sie eben an Miley Cyrus, Sie haben den Namen schon selber genannt, also die spektakuläre Popsängerin, so Narren gefressen haben. Die taucht auch ständig auf. Wie das denn?
Naja, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, Miley Cyrus ist für mich einfach auf so eine Art auch so geschmacklos. Das ist, sie haut einfach so daneben und ist auf so eine Art unkontrollierbar und weinerlich auch und zugleich euphorisch und so weiter. Und irgendwie in dieser komischen Euphorie-Peinlichkeitsmischung habe ich mich irgendwie identifizieren können, auch in diesem Text, und deswegen ist sie auch eine Art, also Haupt, Hauptavatar für mich Sie geworden, mit dem ich Spaß haben konnte.
Sie sagten jetzt gerade, ich habe es ja eigentlich gar nicht gedacht, dass es mal ein Buch draus wird. Ich meine, wie ist es denn aber dann überhaupt zu einem Buch gekommen? Also ich stelle mir eine Lektoratssitzung in Ihrem Verlag, im S. Fischer, vor, wo es erschienen ist. Die einen sagen, Mensch, das ist der Hammer. Und andere, sag mal, ihr habt es ja doch nicht alle.
Also das ist wahrscheinlich so. Ich war da Gott sei Dank nie dabei. Aber die Sache ist, dass es direkt nachdem ich es geschrieben hatte, die Anfrage vom Verlag schon gab, weil die das gehört hatten. Dann habe ich es abgesagt. Dann habe ich nach 2 Jahren, haben sie nochmal angefragt, dann habe ich zugesagt. Dann habe ich, als es schon in der Röhre war, nochmal abgesagt. Und jetzt habe ich zugesagt. Und es bleibt falsch, aber die Gründe, die dafür sprechen, wurden in mir so groß, dass sie die, die dagegen sprechen, jetzt überwiegen. Aber es gibt sowohl als auch.
Es gibt auf jeden Fall schon ein großes Raunen um dieses Buch. Demnächst soll es ja auch auf die Theaterbühne kommen. Aber erzählen Sie uns noch was anderes, Herr Lotz. Sie waren nämlich während des Jahres damit mal sogar schon öffentlich unterwegs, haben den Text vorgelesen. In Erfurt war es, ne, glaube ich.
Genau.
Und erst dachten Sie, es kommt keiner, aber dann war die Hütte voll. Wie haben denn die Leute reagiert?
Naja, es war eine sehr, sehr kleine Hütte. Also, aber nein, es war, also das ist natürlich, ich habe es irgendwie für mich geschrieben, dann möchte man natürlich trotzdem wissen, ist das, was man da macht, kann das auch mit anderen sprechen. Und die Leute kamen und haben mir dann Ratschläge gegeben, wie ich die Nachbarskatze anlocken kann und so. Also ich spürte irgendwie, dass die dann schon auf einmal involviert waren, gerade weil es so speziell ist, glaube ich, spricht es dann doch. Das ist ja auch das Seltsame am Schreiben, dass je mehr man es für sich macht, desto mehr spricht man zu den anderen. Und je mehr man zu den anderen spricht, desto mehr spricht man mit niemandem. Aber ich habe auch nach dieser kleinen Lesung gespürt, dass das dem Schreiben nicht gut tut, weil ich dachte, vielleicht ist das dann doch was. Und das hatte dann, also dann musste ich, ich habe mich dann psychologisch ein bisschen selbst veräppelt und aus diesen Texten angefangen, Zeug rauszuschneiden in Materialdateien, aber eigentlich unterbewusst wollte ich das Boot sozusagen für mich unbrauchbar machen, damit es mir nicht davon schwimmt. Und das musste ich dann später, also in das, was jetzt noch da ist, eben wieder einsetzen. Und das ging aber gut, aber hat ein bisschen Arbeit gemacht. Aber es hat mein Schreiben dann wieder befreit, aber das war irgendwie auch notwendig.
Wo der Text ist, ist die Verzweiflung schon in Auflösung. Den schönen Satz habe ich mir rausgeschrieben. Hinten auf dem Umschlag steht auch nichts außer Tschu, Tschu, Tschu. Und das lösen wir mal schön nicht auf. Dankeschön, Wolfram Lotz, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
So, und wer jetzt zu diesem Crazy-Buch greifen will, im S. Fischer Verlag ist es erschienen mit 911 Seiten für 34 Euro. Und wenn Sie mehr hören wollen, in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk gibt es nämlich auch eine ausführliche Besprechung von unserer großartigen Kritikerin Shirin Sochi-Travalla. Als Buch der Woche finden Sie auf der Website. Super Text. Danach wollen Sie sofort loslesen. Wirklich.
Deutschlandfunk Kultur. Wörterbuch der Gegenwart. Gegenwart.
Und wir schlagen jetzt einen ersten Begriff in unserem eigenen Lexikon auf, dem Wörterbuch der Gegenwart. Eine Lesartreihe, in der wir neuen und aktuellen, besonderen und besonders gewordenen Worten nachspüren, nachhören wollen. Und in diesen von Krieg und Leid und Waffen geprägten Wochen haben wir dieses Wort neu lernen müssen, das früher einen ganz anderen Klang besaß, den Ringtausch. Unser Autor Florian Werner ist ihm auf die Spur gegangen.
Ringtausch, Substantiv, Maskulinum. Ein eigentlich eher selten benutzter Begriff, der aber seit kurzem in aller Munde ist. Zumindest in dem von Bundesministerinnen und Nachrichtensprecherinnen.
Nun wolle man aber in den nächsten Tagen einen Ringtausch mit Panzern ermöglichen, sagte Verteidigungsministerin Lambrecht, und zwar über Slowenien.
Grammatikalisch gesehen handelt es sich um ein Nominalkompositum, wobei Tausch das Grund und Ring das Bestimmungswort bildet. Bisweilen wird dem Begriff noch ein weiteres Bestimmungswort vorangeschickt, dann handelt es sich um ein komplexes Kompositum aus 3 Substantiven. Waffen, Ring, Tausch. Ein Begriff, der in seiner morphologischen Verdichtung typisch deutsch ist. Im Englischen etwa muss man ihn durch eine syntaktische Konstruktion umschreiben, wie Außenministerin Annalena Baerbock klarmacht.
That's why we are supporting other,
wir unterstützen Partner in einem Ringtausch.
Dass der Begriff die Lieferung von Schützen und Transportpanzern an Slowenien, Tschechien oder Polen bezeichnet, die dann ihrerseits schweres Kriegsgerät an die Ukraine liefern sollen, ist keineswegs selbstverständlich. Noch vor wenigen Wochen hätten die meisten Menschen bei Ringtausch vermutlich eher an ein romantisches Hochzeitsritual gedacht, an den symbolischen Austausch von Ringen.
Als äußeres Zeichen der Verbundenheit stecken Sie sich noch einmal die Ringe auf.
Ethnologisch Interessierte hingegen könnten sich an ein anderes, aus dem melanesischen Raum stammendes Ritual erinnert gefühlt haben, das Prinzip des Gabentauschs, das unter dem Namen Kula-Ring bekannt ist. Hier werden zwar keine Ringe getauscht, sondern Muschelketten und Armbänder. Dies aber, da das fragliche Archipel einen Kreis bildet, immer weiter von Insel zu Insel in Form eines Rings.
They went from island to island exchanging goods. What did they exchange? They exchanged apparently useless goods. Armshells and necklaces.
Eine dritte Lesart schließlich kombiniert diese beiden Bedeutungsoptionen. In Richard Wagners berühmtem Opernzyklus wird der titelgebende Ring immer weitergereicht. Von Alberich an Wotan, von Wotan an Fasold, von Fasold an Fafner, von Fafner an Siegfried, von Siegfried an Hagen. Was freilich oft ein eher unfreiwilliger Tauschhandel ist und mit einem gehörigen Maß an Zwang und Gewalt einhergeht.
Ein goldener Ring ragt dir am Finger, hörst du an, der achtig gehört mit zum Ort der Ring.
Was kann uns nun diese Begriffsgeschichte über die aktuelle Verwendung des Wortes sagen? Vielleicht Folgendes. Erstens, Stichwort Hochzeit. Ein Ringtausch stiftet eine denkbar starke Verbindung, in guten wie in schlechten Zeiten. Zweitens, Stichwort Kula-Ring. Er ist nie vollkommen selbstlos, sondern schielt stets auf eine zu erbringende Gegengabe. Sowie drittens, Stichwort Wagner. Er ist wohl oder übel Teil einer Spirale der Gewalt. Der einzige Lichtblick, irgendwann kommt auch der blutigste Ringtausch an sein Ende. Im letzten Teil der Tetralogie landet der Ring wieder dort, wo er hingehört, in den friedlichen Fluten des Rheines.
Der Ringtausch in unserem Wörterbuch der Gegenwart hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Fortsetzung folgt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit neuer Literatur aus Spanien, jetzt von Cristina Morales. Die Autorin ist Mitte 30, hat schon mehrere gefeierte Romane veröffentlicht. Für ihren jüngsten hat sie gleich zwei der angesehensten Literaturpreise Spaniens erhalten. Leichte Sprache heißt er in der deutschen Übersetzung, die jetzt erschienen ist und Viktoria Eglau für uns gelesen hat. Unsere Kritikerin, sie ist im Studio. Was wird denn hier verhandelt, Frau Eglau, in diesem Roman tatsächlich in leichter Sprache?
Es geht um vier Frauen, die leben in Barcelona in einer betreuten Wohngemeinschaft und jede dieser Frauen hat eine mehr oder minder starke geistige Behinderung. Das zumindest hat der Staat irgendwann einmal so festgestellt, denn in staatlicher Obhut befinden sich diese Frauen seit ihrer frühen Jugend und Cristina Morales verleiht ihnen nun eine Stimme und lässt sie von ihrem Leben erzählen. Und eine der Frauen tut das, indem sie einen Roman schreibt in einer von einer Sozialarbeiterin betreuten WhatsApp-Gruppe und den schreibt sie in leichter Sprache, also dieser Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ja, und so deswegen der Titel des Romans.
Vier Frauen mit Behinderung. Wir sind ja mittlerweile hochachtsam mit solchen Bezeichnungen, die wir auch diskriminierend finden. Was sind denn das für Einschränkungen?
Eine der Frauen stottert, eine ist Analphabetin und eine hat Logorö, also Sprechsucht. Das klingt ja jetzt alles erstmal gar nicht so dramatisch. Also mein Eindruck war, die Einschränkungen dieser Frauen haben vor allem mit ihrer Herkunft und der Bildungsferne zu tun. Also sie stammen alle vier aus einem rückständigen Dorf in Spanien, sind übrigens auch alle miteinander verwandt. Ja, und eines Tages stand da eine Sozialarbeiterin vor der Tür und hat die Mädchen so nach und nach mitgenommen und ins Heim gesteckt. Und die Familien haben sich nicht gewehrt, sondern jahrelang die Behindertenrente eingestrichen, während die Mädchen im Heim auch nicht gefördert wurden, sondern immer mal wieder ruhig gestellt worden sind, wenn sie aufgemuckt haben mit Tabletten und Spritzen, also regelrecht zum Schweigen gebracht. Und die vierte der Frauen, die leidet übrigens unter einer Krankheit, die gibt es, glaube ich, nur im Roman von Cristina Morales. Die heißt nämlich Schiebetüren-Syndrom. Und diese Frau, sie heißt Nati, die wird, wenn sie unter Druck steht, laut und aggressiv und legt sich dann mit ihrer Umwelt an, ja, als würden sich vor ihrem Gesicht Schiebetüren schließen.
Und nun kommen diese Frauen also in Barcelona in einer WG zusammen. Was passiert denn dort?
Ja, die Frauen, die kämpfen für ihre Autonomie, sie rebellieren aber nicht offen, sondern eher so subtil und im Stillen. Zum Beispiel nehmen sie sich sexuelle Freiheiten, das ist ein großes Thema im Roman. Eine der Frauen bricht dann sogar aus der gemeinsamen WG, die will ganz alleine leben, schließt sich einer Okupa-Gruppe an und besetzt eine Wohnung. Ja, und eine schreibt eben diesen autobiografischen Roman in leichter Sprache und dann fängt sie aber an, nach und nach die starren Regeln dieser Sprache zu verletzen. Und in dem Maße, wie sie das tut, wird dann auch ihr Text immer mutiger, selbstbewusster, aufschlussreicher und in gewisser Weise auch subversiver.
Worum geht es, Cristina Morales, in diesem Buch? Ein Roman wie ein Aufschrei, so bewirbt der spanische Verlag das Buch. Ist es das, ein Aufschrei, also ein sozialkritischer Appell, eine Mahnung, ein Weckruf?
Also das ist schon eine sehr starke Kritik an dieser Fürsorgeindustrie, so würde ich es mal nennen. Also an diesem System, in dem die Frauen mit ihren Einschränkungen in gewisser Weise gefangen sind, dass sie entmündigt hat, dass sie verwaltet und nicht mehr loslässt. Und die Bemühungen der Frauen um mehr Freiheiten und Autonomie, die scheitern dann auch zum Teil. Also die sexuell hyperaktive Margarita, die soll dann sogar sterilisiert werden. Das ist ein Roman, der selbst, würde ich sagen, für progressive Kreise unbequem ist, mit einem kritischen oder sogar oder zumindest spöttischen Blick auf SozialarbeiterInnen und Richter und BetreuerInnen und PolitikerInnen in Barcelona. Menschen, die sich wahrscheinlich selber für sehr fortschrittlich halten. Aber der Roman enthält auch noch eine weitergehende Kritik, eine umfassende Systemkritik. Cristina Morales lässt vor allem ihre wütende Romanfigur Nati immer wieder austeilen gegen die Konsumgesellschaft, gegen den Kapitalismus, das Heteropatriarchat. Hart. Also das ist auch ein politischer und sehr radikaler Roman.
In welchem Stil ist das geschrieben? Sie haben schon erzählt von der leichten Sprache der Romanautorin im Buch. Welche Sprache findet denn Cristina Morales für diese Geschichte? Die geht ja auch über 400 Seiten, ist ja doch ein massives Buch.
Ja, das sind unterschiedliche Stile, je nach Situation und Person, die gerade spricht. Mal sprechen die Frauen selber, mal wird aus Gerichtsakten zitiert, in denen sie vernommen worden sind. Da ist zum Beispiel eben Nati mit ihrer sehr beißenden ideologischen Sprache sehr aggressiv, die alle Welt als Faschos und Machos beleidigt. Da sind aber auch etwa die sehr klugen Einlassungen ihrer Cousine Patricia, als die vor Gericht aussagen muss. Und dann eben die leichte Sprache, die vermeintlich leichte Sprache des Romans einer der Frauen, die dann aber eben gar nicht so leicht ist, sondern eben subtil, subversiv wird und auch fast poetisch anmutet.
Ihre Heimat zählt man Cristina Morales ja zu den interessantesten Stimmen der spanischen Gegenwartsliteratur. Ich muss gestehen, dass ich noch nichts von ihr gelesen habe. Wäre das Buch ein guter, ja, lohnender Anfang?
Ich fand das Buch sehr, sehr interessant, aber leichte Sprache war für mich keine leichte Kost. Ich fand das teilweise etwas mühsam, mich durch diese langen und teils sehr ideologisch befrachteten Passagen durchzuarbeiten. Dann wieder ist Cristina Morales aber auch humorvoll und schildert zum Beispiel Hausbesetzerversammlungen, wie es da so zugeht. Und da musste ich dann auch mal lachen. Aber wirklich gelungen meiner Ansicht nach ist diese Innensicht auf das Leben von vier Frauen, die laut System behindert sind, aber die vielleicht einfach auch nur durch das Raster unserer Vorstellungen von Normalität fallen.
Danke Ihnen. Viktoria Eglau über leichte Sprache, den Roman von Cristina Morales, jetzt auf Deutsch im Mathes und Seitz Verlag erschienen, übersetzt von Friederike von Kriegern. 410 Seiten der Umfang, 25 Euro der Preis. Mehr dazu lesen Sie wie immer auf unserer Seite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Esther aus Koblenz, also ich bin Förderschullehrerin und da ich zurzeit eher für die Kinderbücher zuständig bin, die Kinder sind 10, 7 und 2, kann ich aktuell Rico Oskar und die Tiefernschatten empfehlen von Andreas Steinhöfel. Ja, sehr amüsantes Buch, macht auch Spaß selber mitzulesen als Erwachsener, weil es eben nicht nur für Kinder ist, aber die auch ihren Spaß dabei haben. Es geht um einen kleinen Jungen, der tiefbegabt ist und der einen Freund findet, der hochbegabt ist und wie die beiden ihr gemeinsames Leben in einem Hochhaus oder Mehrfamilienhaus in Berlin meistern und so ihre täglichen Probleme. Sowohl die Kinder als auch mich hat dieser Humor, der dann eingebaut ist, sehr begeistert, wie Dinge beschrieben werden, dass sie sich teilweise mit Dingen identifizieren können, aber über andere Dinge einfach auch ein bisschen drüber stehen und lachen können. Jeder ist so, wie er ist und ja, dass nicht immer nur Gleichgesinnte sich finden, sondern dass man sich auch prima ergänzen kann mit seinen Stärken und auch mit seinen Schwächen.
In Koblenz treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Esther Potter war dabei und empfiehlt uns das Kinder- und Jugendbuch Rico, Oskar und die Tiefer Schatten. Band 1 der berühmten Reihe von Andreas Steinhöfel. Im Carlsen Verlag veröffentlicht, 224 Seiten für 16 Euro gebunden, im Taschenbuch für rund 7 Euro. Die Frankfurter Poetikvorlesungen sind schon eine lange und ehrwürdige literarische Tradition. Jeder deutsche Autor, jede deutsche Autorin von Rang und Namen war schon da, will das auch mal machen, über Literatur an der Goethe-Universität vor Publikum zu sprechen. Aber in diesem Jahr war es insofern überraschend und ist es, weil Judith Herrmann eingeladen ist. Die Berühmte, die aber ja doch eher still ist und nur sparsam Auskunft gibt über ihre Arbeit. Jetzt sind 3 Abende wie immer anberaumt mit ihr. Gestern ging es los und für uns hat Christoph Schröder zugehört.
Es ist zu Beginn jeder Poetikvorlesung spannend mitzuerleben, welcher Tonfall nun angeschlagen, welche Atmosphäre erzeugt, welcher Reflexionsrahmen gesetzt wird. Judith Herrmann eröffnete ihren Vortrag im gut gefüllten Hörsaal an der Frankfurter Goethe-Universität mit einem atmosphärischen Einstieg. Es ist Nacht und sie ist mit einem Freund unterwegs in Prenzlauer Berg. An einem Spätkauf bleiben sie stehen, um sich Zigaretten zu kaufen. Und dort begegnet Judith Herrmann, oder das Ich, das sie in ihrem Vortrag sprechen lässt, einem Mann, der über einen langen Zeitraum hinweg ihr Leben begleitet hat. 10 Jahre lang ist sie zu Dr. Drehhüß zur Psychoanalyse gegangen.
Dr. Drehhüß lebte für mich in diesem Zimmer mit der Liege am Fenster, dem abgeschabten Sessel am Kopfende der Liege, dem halbleeren Bücherregal, dem leeren Schreibtisch. Außerhalb dieses Zimmers existierte er nicht. Aber plötzlich war er da. Ich entzündete meine Zigarette an dem Feuer, das er mir gab. Ich nahm seine Hände wahr. Ich nahm wahr, dass er angetrunken war und wie ich in der fortgeschrittenen Nacht in gewisser Weise die Leinen losgelassen hatte.
Dass Judith Herrmann überhaupt in einer Poetikvorlesung öffentlich über ihr Schreiben und den Entstehungsprozess ihrer Romane und Erzählungen Auskunft gibt, gleicht einer kleinen Sensation, gilt die Berliner Schriftstellerin doch ansonsten als eher verschlossen und zurückgezogen, als so verrätselt wie ihre Romane und Erzählungen selbst. Der Auftakt ihrer Frankfurter Vorlesung war so raffiniert wie einnehmend zugleich. Anstatt ihr eigenes Werk in einen theoretischen Rahmen zu stellen, verknüpfte Herrmann gleich mehrere erzählerische Ansätze so geschickt miteinander, dass daraus eine neue, bislang noch nicht aufgeschriebene, aber unverwechselbare Judith-Herrmann-Geschichte entstand. Eine Geschichte, bei der Herrmann ihre Zuhörerinnen und Zuhörer im Unklaren ließ, was daran Erfindung und was tatsächlich Erlebtes war. Neben ihrem Psychoanalytiker, dem sie in eine Bar folgt und in ein Gespräch verwickelt, stand die Erinnerung an Ada. Ada hatte die Erzählerin Mitte der 1990er Jahre kennengelernt. Seinerzeit war die selbstbewusste, charismatische Ada das Zentrum des gemeinsamen Freundeskreises.
Ich erinnere mich an Ada am Tresen der Bar, in der wir damals häufig saßen. An die Sachlichkeit, mit der sie sich das Hemd aufknöpfte, auszog, mit nacktem Oberkörper vor uns saß. Wir sollten nachts um 2 ihre bloßen Brüste bestaunen, von denen sie sagte, sie wären von allen Brüsten auf der Welt die schönsten. Und das taten wir und vermutlich nahmen wir an, sie habe recht.
In den rund 80 Minuten ihrer ersten von 3 Vorlesungen riss Herrmann die Grundmotive ihrer Poetik an, indem sie sie mit Leben füllte. Vor allem aber, indem sie den Hörsaal mit jener Atmosphäre auflud, die auch ihre Erzählungen prägt. Herrmanns Tonfall war beherrscht, aber fein justiert und akzentuiert. Die Erinnerung an Ada und den Freundeskreis, an die Wochenenden in einem Haus an der Nordseeküste, an das gemeinsame Rauchen, Trinken und Sprechen, beschworen noch einmal wie selbstverständlich die schwebende Stimmung und den Sound von Herrmanns Erzählungsband »Sommerhaus später« herauf, der die Autorin vor knapp einem Vierteljahrhundert berühmt gemacht hat. Das ist ein wenig unheimlich und elegisch zugleich. Und wie nebenbei streute Judith Herrmann in ihren Vortrag dann doch auch immer wieder Bemerkungen über den konkreten Entstehungsprozess ihrer Texte ein.
Jede Geschichte hat ihren ersten Satz. Nicht der Satz, mit dem die Erzählung im Buch beginnt, sondern der Satz, mit dem sie in meinem Kopf beginnt. Manchmal ein Bild oder ein Augenblick, ein Blick auf etwas hin oder von etwas weg. Aber meist ist es ein Satz, den jemand zu jemandem sagt. Ich höre diesen Satz. Und das Hören ist begleitet von einer sekundenlangen, aber eindeutigen und ganz und gar körperlichen Empfindung. Kühler, Schauer, Gänsehaut.
Herrmanns Ästhetik manifestiert sich in den Lücken, den bedeutungsvollen Leerstellen, die nicht von ihr, sondern von ihren Leserinnen und Lesern gefüllt werden. So entstehen Assoziationsräume. Schreiben, so die Quintessenz von Herrmanns Poetikvorlesung, ist eine subtile Zurichtung des Blicks, eine unmerkliche Verengung der Perspektive, die automatisch viele andere Perspektiven ausschließt.
Jede Entscheidung für eine Geschichte schlägt unzählige andere Geschichten aus. Ein Wort vernichtet ein anderes Wort. Schreiben heißt auslöschen.
In Frankfurt hat Judith Herrmann nun damit begonnen, die Kehrseiten ihrer Geschichten, das Weggelassene, die ausgelöschten Worte zu rekonstruieren. Gleichzeitig aber kleidet sie dieses Verfahren in den Mantel der Fiktion. Der vermeintliche Blick hinter die Kulissen ist in Wahrheit eine Einladung, sich auf das unsichere Terrain zwischen den Leerstellen zu begeben.
Die Frankfurter Poetikvorlesung mit Judith Herrmann. Die weiteren Termine in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität sind die nächsten beiden Dienstage am 10. und 17. Mai.